Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Tag allerseits. Ich sitze hier in Berlin in dem stromgeschädigten Zehlendorf. Sicherlich haben einige davon gehört. Es war ein Terroranschlag auf eine Umschaltstation von der Vulkangruppe. Ja, ich wollte eigentlich einen neuen Podcast machen, aber nun werde ich, damit wir am Laufenden bleiben, mein Video über die Stufentherapie der Rückenschmerzen hier mal als Audio reinsetzen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür.
Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Je nachdem, zu welcher Tag- oder Nachtzeit oder Abendzeit Sie uns zuschauen, willkommen zurück. Und heute mal ein etwas anderes Format. Normalerweise mache ich immer Podcasts und Kurzvideos zu bestimmten Themen. Ich hatte auch schon Interviews. Und heute versuche ich es mal mit einer Präsentation. Und zwar geht es um die Stufentherapie von Rückenschmerzen. Ich werde auch das Ganze als Audio nochmal im Podcast präsentieren, weil ich denke, manche haben ganz gerne Audio, weil sie das irgendwie beim Autofahren oder Laufen oder Radfahren oder so konsumieren. Und dann ist natürlich ein Audio besser als ein Video. Aber ein Video schafft zusätzliche Möglichkeiten, am Bild was zu erläutern. Dann kann man sich die Sachen noch zusätzlich anschauen. Ich hoffe, es wird nicht zu lang, aber man kann ja jederzeit unterbrechen und dann irgendwie später noch weiterschauen. Also, es geht um die Stufentherapie von Rückenschmerzen. Und als erstes natürlich die Frage, wie entsteht überhaupt der Schmerz? Und wir haben letztendlich zwei Arten der Schmerzentstehung. Einmal haben wir den sogenannten nozizeptiven Schmerz. Das bedeutet, es besteht irgendwie eine Läsion. Und an dieser Läsion werden dann verschiedene Mediatoren frei. Und diese Mediatoren reizen dann freie Nervenendigungen, sogenannte Schmerzrezeptoren oder Nozizeptoren. Und diese leiten dann eben die Information Schmerz über das Rückenmark ans Gehirn. Das Ganze hat natürlich sozusagen die Funktion, dass man eben auf diesen Schmerz reagiert, meistens auch in Form eines Reflexes, wie zum Beispiel auf die Herdplatte fasse, es ist heiß, es kommt sofort die Info, zieh den Arm weg, beziehungsweise der Reflex und ich ziehe den Arm weg. Also dieser nozizeptive Schmerz hat durchaus auch eine gewisse Schutzfunktion oder ich habe mir irgendwie Fuß verstaucht, das Schmerz, ich mache dann bestimmte Bewegungen nicht, stelle den Fuß ein bisschen ruhig, damit er ihn besser ausheilen kann. Das Problem ist natürlich, wenn das Ganze dann chronisch wird. Dazu kommen wir noch. Das andere ist eben der neuropathische Schmerz. Und beim neuropathischen Schmerz wird sozusagen diese Schmerz- oder diese Reizaufnahme umgangen. Es wird direkt der Nerv gedrückt oder eben entzündlich gereizt. Und dadurch entsteht eben ein Schmerz, der dann auch wiederum zum Gehirn weitergeleitet wird und dann auch bestimmte Reflexmechanismen auslösen kann, Muskelverspannung etc. Also ähnlich wie bei dem nozizeptiven Schmerz. Und ja, das hat ja auch schon der gute antike Arzt Galen gewusst, den Schmerz zu lindern ist göttlich. Sedare dolorem divinum est. Das wollen wir natürlich. Aber wie gesagt, wir hatten auch schon kurz angedeutet, oder ich hatte schon kurz angedeutet, der akute Schmerz ist eine Warnfunktion, Herdplatte, zurückziehen. Der chronische Schmerz, also ein Schmerz, der länger dauert, hat diese Warnfunktion ein bisschen verloren. Wenn ich ein entzündetes Gelenk habe, zum Beispiel das Facettengelenk oder auch Kniegelenk oder Hüftgelenk, Arthrose, und ich habe dauerhafte Schmerzen, hat das ja gar keine richtige Warnfunktion mehr, sondern behindert mich einfach im Alltag. Und da geht es schon darum, auch den Schmerz wieder zu beseitigen. Die Frage ist natürlich, warum empfinden manche Patienten Schmerz stärker, manche haben schlimme Veränderungen, aber gar keine Schmerzen. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Einerseits natürlich die unterschiedliche Schmerzverarbeitung, auch unterschiedliche Schmerz, Schwellen, das heißt, wann reagieren bestimmte Rezeptoren, manche Rezeptoren reagieren halt einfach ein bisschen später, das heißt, die Entzündung muss viel, viel stärker sein, damit es eben zur Schmerzentstehung kommt und ja, dadurch halt eben die Schmerzwahrnehmung verzögert. Dann hängt natürlich das Ganze auch von bestimmten Umgebungsreaktionen ab, also Stress, soziales Umfeld. Das sind natürlich auch Einflussfaktoren, die dann eben die Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Dann haben wir auch eine unterschiedliche Dichte an körpereigenen Schmerzhemmern, ne, weil wir haben natürlich auch ein System, wo der Körper halt in bestimmten Situationen natürlich den Schmerz irgendwie unterdrücken muss. Also wenn ich jetzt irgendwie auf der Flucht bin und ich habe mir jetzt den Knöchel verstaucht, ja gut, dann kann ich jetzt nicht irgendwie mal in aller Ruhe hier mal meinen Knöchel irgendwie ruhig stellen, sondern ich muss weiter fliehen, sonst erwischt mich der Säbelzahntiger. Ja, und dadurch schüttet der Körper durch Endorphine aus, die eben den Schmerz unterdrücken und mich dann trotz dem Befähigen weiter zu laufen, weil es geht halt um mein Leben. Dann haben wir natürlich auch im Gehirn Schmerzwahrnehmungszentren und die können auch unterschiedlich aktiviert werden. Also es gibt verschiedenste Dinge, warum manch einer bei bestimmten Sachen mehr Schmerz empfindet als jemand anders. Ja, und nun geht es darum, wie kann ich also als Arzt Schmerz bekämpfen? Und da finde ich ein Zitat, das wird immer den Paul Watzlawick zugeordnet: Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Ich meine, das ist natürlich schwierig, ne? Weil Schmerzen, haben wir schon gesagt, haben auch verschiedenste Entstehungsursachen. Und das ist natürlich schon ganz gut, wenn man eben nicht nur den Hammer als Werkzeug hat, sondern eben einen Werkzeugkasten, aus dem man dann eben die beste Methode auswählen kann, weil es gilt das Prinzip der Best Practice. Und das bedeutet, die aktuell beste bekannte Methode, eine Aufgabe zu erfüllen oder ein Problem zu lösen, basierend auf Erfahrung, Evidenz und messbaren Ergebnissen. Ja, also ich weiß, wenn ich irgendwie einen Kreuzschrauber habe, dann ist natürlich das beste Werkzeug der Kreuzschraubendreher und nicht irgendwie ein Sechskant. Und so ähnlich ist das natürlich bei der Schmerzbekämpfung auch. Ja, und was ist sozusagen mein persönlicher Werkzeugkasten als Arzt? Also ich versuche, den natürlich möglichst prall gefüllt zu haben. Das heißt, ich habe natürlich bestimmte Standardverfahren. Das ist einerseits in der konservativen Therapie, da haben wir die fokussierte Stoßwelle, radiale Stoßwelle, wir haben den Schmerzlaser und wir haben zum Beispiel die Axomera, also eine bioelektrische Stimulationstherapie. Habe ich auch alles schon in Podcasts ausführlicher dargestellt, deswegen hier nur angerissen. Und wir haben Injektionstechniken, das heißt, wir können bestimmte Sachen einfach blockieren. Das ist häufig der Sinn der Injektion, dass ich zum Beispiel Nervenblockaden durchführe. Das ist sozusagen meine Spezialität, ich bin ein Neurochirurg. Und das Ganze erfolgt dann immer unter Bildkontrolle, weil ich muss natürlich ganz genau die Stelle treffen oder den Nerven treffen, den ich blockieren will. Und das geht so nach anatomischen Landmarks und dann nach dem Motto, Patient legt sich auf die Liege und ich fühle da so ein bisschen auf dem Rücken und da wird schon irgendwie das in der Nähe sein. Das funktioniert nicht. Ne? Ich brauche eine Sicherheit, dass ich nah genug an den Strukturen bin und das kann ich und das habe ich nur, wenn ich eben die entsprechende Bildkontrolle habe. Und welche Bildkontrollen kann ich nutzen? Ich kann einerseits den Bildverstärker nutzen, also BV, das ist der sogenannte C-Bogen. Oder ich kann das CT selbst nutzen, die Computertomographie. Ist zwar so von der Bildauflösung natürlich sehr schön, aber eben sehr, sehr strahlenlastig, sodass ich mir schon ganz genau überlegen muss, wann nutze ich das CT. Und dann habe ich auch noch Ultraschall, auch sehr gut für bestimmte Sachen. Keine Strahlenbelastung, aber leider eben auch von der Auflösung her nicht so gut und ich kann kein Kontrast mehr. Also ein paar Nachteile hat der Ultraschall schon, sodass man immer schauen muss, was ist sozusagen die beste Lösung. Dann natürlich auch bestimmte minimalinvasive Therapietechniken, die Radiofrequenztherapie, also die sogenannte Nervenverödung, die wir thermisch machen durch Erhitzen auf 80 Grad. Aber man kann es auch gepulst machen, das habe ich auch im Podcast erläutert, da geht es bis 42 Grad. Das kann ich über Nerven machen, die noch andere Funktionen haben, außer eben Schmerzweiterleitung. Dann versuche ich eben auch da den Schmerz zu blockieren. Ozontherapie, auch sehr, sehr neues Verfahren, habe ich auch sozusagen in meine Werkzeugkasten mit aufgenommen. Denn ich versuche natürlich immer wieder, sozusagen durch Weiterbildung und ständige Recherche im Internet und Lesen von Zeitschriften, Kongressbesuch etc., natürlich auch neue Methoden zu übernehmen, wenn die sich halt auch halt in Praxis dann eben bewiesen haben, dass sie effektiv sind. Dann die Eigenbluttherapie, auch relativ neues Verfahren, wo man einen versucht, mit plättchenreichem Plasma, habe ich auch im Podcast schon mal ausführlich dargestellt, Entzündungsprozesse zu hemmen und dadurch eben auch den Schmerz. Dann natürlich die verschiedensten operativen Techniken, wo ich natürlich auch etwas mehr spezialisiert bin auf die endoskopischen Operationen, zum Beispiel Bandscheibenoperationen, aber auch Weitung des Spinalkanals etc. Da haben wir auch sehr, sehr viele Erfahrungen. Ne? Ich habe bestimmt über 3000 solche Operationen durchgeführt, sodass da eben Risiken sicherlich gering sind und Chancen sehr groß. Dann natürlich auch etwas umfassendere Therapieverfahren wie mikrochirurgische Operationen, Bandscheibenstabilisierung etc. Das ist sozusagen im Einzelfall immer wieder. Hier nochmal dargestellt zu den Infiltrationstechniken, weil das ist so ein bisschen bei mir die Basis. Also viele Probleme lassen sich eben mit solchen Infiltrationstechniken gut beheben und dadurch können auch sehr, sehr viele Operationen vermieden werden. Einerseits, wie gesagt, das ist hier meine Praxis unterm Bildwandler. Hier haben wir sozusagen den Bildwandler, dann haben wir das Bild hier, können wir uns alles mal ganz genau anschauen. Und dann wird eben zum Beispiel hier bei der Facettenblockade, da wird der sogenannte Ramus medialis, also auch ein Nerv, wird blockiert. Wir spritzen nicht irgendwas in die Facette rein, sondern wir wollen eine Nervenblockade durchführen. Und dann wird eben die Nadel da entsprechend platziert. Es wird etwas Kontrastmittel gegeben, damit wir halt sicher sind, dass die Nadel wirklich an der richtigen Stelle ist und nicht in einem Gefäß. Und dann, wenn die Positionierung bewiesen ist, dann kann man eben das Medikament applizieren. Unter dem CT, hier zum Beispiel die Blockade des Nervus pudendus im Malkoschen Kanal, das ist sozusagen unter dem Bildwandler nicht ganz so einfach, auch unter dem Ultraschall nicht ganz so sicher zu machen. Malkoschen Kanal ist eine sehr umschriebene kleine Struktur, will ich mal sagen, und da ist die Zielgenauigkeit einfach im CT besser, obwohl es etwas strahlenlastiger ist. Dann der Ultraschall. Hier haben wir zum Beispiel die Blockade des Nervus cutaneus femoris lateralis. Das ist so, wenn man eben Schmerzen so im Oberschenkel hat, dann kann eben dieser kleine Nerv hier durch das Ligamentum inguinale halt etwas irritiert werden, so eingeklemmt werden und dann kann man eben unter dem Ultraschall sehr gut die Nerven sehen und entsprechend Nadel platzieren und dann eben auch da eine Nervenblockade durchführen. Ja, aber um zu behandeln, müssen wir natürlich erstmal feststellen, was ist denn eigentlich die Ursache des Schmerzes. Primum diagnosticere, de inde curare. Zuerst diagnostizieren, dann behandeln. Das ist sozusagen eine klare Aussage. Mit dem Werkzeugkasten verglichen ist natürlich ganz klar, ob ich einen Kreuzschrauber habe oder eine Torx oder einen Sechskant, das ist sicherlich ziemlich leicht zu ersehen und dann eben auch den richtigen Schraubendreher oder das richtige Werkzeug zu suchen. Bei den Rückenschmerzen ist es nicht immer so einfach. Also wir haben da schon ein gewisses Schema, wie wir dann rangehen, um die Ursache von Beschwerden zu eruieren und dann eben auch die richtige Diagnostik zu wählen. Das erste ist halt die Anamnese, das heißt die Befragung des Patienten. Wann sind die Schmerzen entstanden? Wie sind die Schmerzen? Wann sind die Schmerzen stark, sitzen, stehen, liegen? Also es gibt halt viele Befragungen, die man dann machen kann, um das Problem einzugrenzen. Dann natürlich die Untersuchung des Patienten und wenn man das Ganze eingegrenzt hat, dann kann man natürlich auch eine zielgerichtete Diagnostik machen. Wir haben mehrere diagnostische Möglichkeiten, das Röntgen, die Computertomographie, das MRT, Ultraschall, Thermografie. Und wir haben auch funktionelle Untersuchungen, die Elektrophysiologie oder die Bewegungsanalyse. Das sind die Dinge, die ich sozusagen anwende. Und hier haben wir zum Beispiel die Röntgendiagnostik. Was können wir mit der Röntgendiagnostik alles so feststellen? Gut ist beim Röntgen, dass wir das im Stehen durchführen, das heißt unter Körperlast. Dadurch kann man manche Dinge besser sehen als zum Beispiel beim MRT, wo der Patient eben liegt. Und hier haben wir zum Beispiel eine klassische Skoliose, da kann man auch die entsprechenden Winkel messen und halt das Ganze dann beschreiben. Hier sehen wir ein Wirbelgleiten, diese kleine Stufenbildung hier. Und hier zum Beispiel auch ein Bruch, ein Wirbelbruch, kann man auch dann den Kyphosewinkel bestimmen. Also Röntgen ist schon eine sinnvolle Untersuchung, um auch die Noxen für Schmerzen zu eruieren. Dann das CT. Was sehen wir beim CT? Das haben wir schon mal gehabt, dieses Bild mit dieser ausgeprägten Arthrose. Hier ist Lufteinschlüsse im Gelenk, was auch mal eine gewisse Instabilität hindeuten. Hier haben wir auch den starken Verschleiß an Bandscheiben, ne, auch mit diesen Luftanschlüssen, diesem Vakuumphänomen, dann diese Knochenanbauten. Hier auch wieder eine Fraktur, hier sehe ich auch den Stempel halt im Wirbelkanal. Hier zum Beispiel am Iliosakralgelenk, diese Luftanschlüsse, was auch wieder ein Zeichen ist für eine schwere Arthrose. Auch hier diese Knochenverdichtung. Und hier eben eine Infektion, wo eben die Wirbelkörper schon richtig, würde ich mal sagen, zerfressen sind. Hier zum Beispiel ein Schraumbruch. Also mit dem CT kann ich auch schon ganz gut bestimmte Dinge feststellen. Das MRT, für viele Sachen halt sicherlich eine primäre Diagnostik, weil eben ohne Strahlen und mit einer sehr guten anatomischen Abbildung. Hier eben ein klarer Bandscheibenvorfall. Hier sehen wir eine Einengung des Wirbelkanals an der Halswirbelsäule mit diesem weißen Flecken im Rückenmark, der sogenannten Myelopathie, was auch wirklich auf eine starke Schädigung des Rückenmarks hindeutet. Hier sehen wir zum Beispiel nur so eine Black Disc, also etwas ausgetrocknete Bandscheibe. Hier wiederum diese weißen Flecken, das Knochenmark-Ödem als Zeichen einer Entzündungsreaktion, die da abläuft. Hier sehen wir so eine kleine Zyste, Synovialzyste, auch Flüssigkeit im Gelenk, ne, auch mit Einigung des Wirbelkanals. Hier wieder das klassische Wirbelgleiten mit Einigung des Wirbelkanals. Hier eine Talhoff-Zyste und hier zum Beispiel auch eben dieses Knochenmark-Ödem an einem Gelenk zwischen dem Atlas und dem Dance, also C1, C2, bei einer schweren Arthrose. Und hier auch Ultraschall. Ne? Da kann man auch eben viele Sachen sehen. Das sind alles Bilder, die ich sozusagen in meiner Praxis gemacht habe. Ne? Hier sehen wir zum Beispiel ein Ischiatikusneurom. Ne? Das ist halt hier so im Ultraschall gut sichtbar. Hier auch nochmal in anderen Techniken sieht man zum Beispiel, das ist der Nerv und hier sieht man eben das Neurom und hier das Ganze eben nochmal bewiesen, MRT, hier wiederum der Nerv und hier das Neurom. Hier ist ein Myxom, ne, das heißt also so eine granatartige Masse, die sich hier halt in dem Muskel befindet, hier auch im Ultraschall erstmal und hier auch wieder im MRT. Hier haben wir zum Beispiel das mal anpunktiert mit der Nadel, kann man auch wieder sehr schön im Ultraschall machen. Also Ultraschall auch eine sehr gute Untersuchung, um eben halt Noxen zu finden, also Schmerzverursacher. Hier die Thermografie, auch für mich eine sehr gute Methode, um eben halt zu gucken, wo sind denn Überwärmungen, weil Überwärmung ist dann sozusagen Hyperperfusion und das ist ja auch immer ein Zeichen für Entzündungsreaktionen, ne? Weil bei der Entzündung kommt es immer zu einer lokalen Überwärmung. Das kennt man auch, wenn man sich irgendwo verletzt hat und dann während des Heilungsprozesses ist eben die entsprechende Region etwas überwärmt. Das kann man halt auch mit der Thermografie ganz gut sehen, ne? Hier in einer Wade. Und hier zum Beispiel am Muskel, beim Muskelfaserriss, na, und hier eben auch im Rücken. Also eine sehr gute Methode. Das Entscheidende ist natürlich auch, dass ich das, was ich sozusagen alles gefunden habe mit der Bilddiagnostik, auch natürlich Übereinstimmung bringen muss mit den anamnestischen Daten, was mir der Patient so erzählt hat, und zum anderen natürlich auch mit meinen klinischen Untersuchungen. Und hier habe ich zum Beispiel eine Patientin, die hat ein ganz klares Bild, eine ganz klare Spondylolisthesis, hier auch eine ziemliche Einengung des sogenannten Neuroforamens mit Nervenkompression, hier halt auch den Nerv sehr gut zu sehen, hier ist der Nerv und hier ist er richtig gequetscht. Aber die Patientin gab nur so Rückenschmerzen im unteren Bereich an und wir haben dann eine Tests durchgeführt und da zeigten sich dann Hinweise auf ein Iliosakralgelenkssyndrom. Man sieht ja dann hier in den durchgeführten MRT dann halt dieses Knochenmarködem, was eben die Hypothese des Iliosakralgelenksyndroms unterstützt. Und wir haben dann eben eine Injektion und einen Bildwandler in das Iliosakralgelenk gemacht. Und das zeigte dann prompt eben eine Besserung der Beschwerden. Und da zeigt sich ihm deutlich, dass man sich nicht nur auf das eine Bild verlassen kann, sondern mal schauen, wie sind denn die Beschwerden. Ist es eine radikuläre Symptomatik? Ist es halt eine Spinalkanalsyndrom-Symptomatik? Oder ist das vielleicht doch nur begrenzter Rückenschmerz? Und dann muss man halt weiterschauen. Und hier haben wir sozusagen dann eben den Beweis geführt, dass es gar nicht so sehr das Problem des Wirbelgleitens war, sondern eben mehr das ISG-Syndrom. Um eben die richtige Therapie für eine bestimmte ein bestimmtes Problem zu finden, ist natürlich wichtig, dass bereits Studien durchgeführt worden sind, die eben den Beweis erbracht haben. Da gibt es ja dieses schöne Zitat: In Gott we trust, all others must bring data. Das heißt, in Gott vertrauen wir schon, ja, aber alle anderen müssen Beweise oder Daten bringen, dass wirklich eine entsprechende Therapie effektiv ist. Und da werden die Therapien auch entsprechend eingestuft. Das ist vom Oxford Center for Evidence-Based Medicine eine Klassifikation eingeführt worden, wo man eben einen bestimmten Evidenz-Level hat. Und der unterste Level sind also Case Reports. Also man hat so ein paar Untersuchungen gemacht, einzelne Patienten hat einen Effekt beschrieben. Da kann man kleine Serien machen, was natürlich den Beweis erhöht, wenn es bei mehreren Patienten geholfen hat, nicht nur bei ein, zwei. Da kann man natürlich kontrollierte Studien machen, dass man halt wirklich größere Patientengruppen untersucht nach bestimmten Kriterien. Dann kann man natürlich randomisierte Studien machen, dass man halt sozusagen Patienten in Gruppen unterteilt, per Zufall verschiedene Methoden anwendet und dann zeigt, welche ist die effektivste. Und wenn man das Ganze halt noch in mehreren solchen Studien hat, die dann in einer bestimmten Meta-Analyse noch also untersucht werden und dann auch zeigen, dass die Methode effektiv ist, da haben wir sozusagen den höchsten Level erreicht. Ich werde nicht weiter ausführen, aber das ist noch wichtig für mich, wenn ich eine neue Therapiemethode einführe, dass ich mich halt informiere, welches Evidenzniveau oder Evidenzlevel besteht. Und so gibt es auch in Deutschland, hier bei uns, Leitlinien, die erarbeitet worden sind. Und auch in diesen Leitlinien für bestimmte Probleme greift man eben auf diesen Evidenzlevel zurück. Man hat auch nochmal so eine Gruppe von Ärzten, einen Expertenkonsens, wo man halt eben sich bespricht, die Erfahrung des Einzelnen und dann eben Empfehlungen herausbringt. Und man hat eben dann, wenn man zusätzlich noch die ganzen Meta-Analysen mit einfügt, dann hat man auch wieder unterschiedliche Level. Also der unterste Level ist eben dann nur der Expertenkonsens. Der oberste Level ist eben evidenz- und konsensbasiert. Das heißt also, man hat eben Studien und man hat sich auch selbst überzeugt, dass das Ganze funktioniert. Und wenn man dann eben halt dann die Empfehlungen rausgibt, dann geht es auch so um diese Empfehlungsstufe, will ich mal sagen, also eine Maßnahme, die halt eine hohe Evidenz hat, die sollte man auch wirklich durchführen. Eine Maßnahme, die so mittlere Evidenz hat, also die Evidenz A soll man durchführen, also letztendlich fast muss man durchführen. Evidenz Level B sollte man durchführen, also sozusagen eine hohe Empfehlungsrate. Bei Evidenz C kann man durchführen, aber naja, ob die so hilft, weiß man auch nicht so richtig, aber man kann es zumindest probieren. Weil vieles ist natürlich auch so, wenn man nicht genau weiß, hilft es oder hilft es nicht, kann man es zumindest probieren, wenn man nichts Besseres hat, sagen wir mal so. Ja? Und da gibt es eben auch für verschiedene Rückenprobleme dann die entsprechenden Empfehlungsstufen. Wir haben halt den nicht spezifischen Kreuzschmerz, den spezifischen Kreuzschmerz, Bandscheibenvorfall etc. Das nur so angeführt, das wird man dann detaillierter noch besprechen können, aber so ein bisschen mal das Verständnis da ist, dass man jetzt nicht nur, würde ich mal sagen, probiert, sondern man versucht schon immer mit den Methoden anzufangen, für die es die höchste Evidenz gibt. Ja, aber die höchste Evidenz heißt auch nicht, dass es bei jedem hilft, ne, sondern es hilft bei vielen oder bei den meisten. Aber dann gibt es auch wieder Gruppen, wo es nicht hilft und dann muss man auf alternative Methoden zurückgreifen. Und so gehe ich halt vor, ich wähle immer die Methode als erstes, die den höchsten Evidenzlevel hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Rückenschmerzen sprechen, dann haben wir erstmal zwei große Gruppen von Rückenschmerzen. Wir haben den unspezifischen Rückenschmerz und da bleibt sozusagen die Ursache unklar. Das können Muskelverspannungen sein, Faszienverklebungen, sogenannte arthromuskuläre Disbalancen, Fehlbelastungen, Fehlhaltungen. Da gibt es so diese kardiomandibuläre Dysfunktion, wo über das Kiefergelenk halt bestimmte Schmerzen im Nacken verursacht werden. Da gibt es natürlich psychosoziale Faktoren, Stress, wo man gar nicht so schnell dahinter kommt, was eigentlich eben dann sozusagen in den Rücken hinein projiziert wird. Dann haben wir den spezifischen Rückenschmerz und das ist relativ klar, da gibt es irgendwie eine Diagnose und diese Diagnose passt auch zu der Symptomatik. Ne? Also da haben wir einen guten Match. Und das ist natürlich für den Bandscheibenvorfall, Facettengelenksarthrose, Iliosakralgelenk, Probleme, Spinalkanalstenose, dann bestimmte Deformitäten, also Wirbelgleiten, Kyphose, Skoliose, Entzündungsprozess etc. Also da hat man wirklich eine klare Ursache gefunden, und diese klare Ursache, die halt im Bild gefunden worden ist, die passt auch zu den klinischen Untersuchungen und zu der Anamnese des Patienten und zu allen anderen Befunden, und damit eben halt dann die richtige Therapiestrategie herauszufinden. Erstmal zu dem nicht spezifischen Rückenschmerz oder Kreuzschmerz. Da ist halt die Frage, wie und was soll man behandeln. Das ist immer die erste Stufe, ist immer die Physiotherapie. Ne? Also sozusagen versuchen mit Bewegung und bestimmten Übungen halt Muskelverspannung etc. zu lösen und dadurch eben Schmerzen zu behandeln. Wenn das Ganze halt nicht reicht oder wenn das Schmerzniveau sehr hoch ist, kann man natürlich auch auf medikamentöse Schmerztherapie zurückgreifen, dann auf die nichtsteroidalen Antiphlogistika, wie zum Beispiel Ibuprofen, Acoxia und auch viele andere und natürlich auch andere Medikamente. Und wenn die Schmerzen dann trotzdem sehr stark sind, wir haben ein Schmerzniveau 5 auf der Skala von 1 bis 10, gut, da muss man auch schon mal ein bisschen tiefer gucken, woran kann es denn liegen, vielleicht doch mal die Diagnostik komplettieren oder eben auch schon mal nochmal zusätzliche Therapiestrategien anwenden, Laser, Magnetfeld, TENS, Nervenblockaden etc. Eine nicht so, sagen wir mal, bekannte Ursache von Rückenschmerzen kann auch eine Einklemmung der sogenannten Nervi Clonium sein. Die Nervi Clonium, das sind so Nerven, die hier in Höhe von LWK1-2 entspringen, aber auch tiefer und dann eben über den Beckenkamm die Gesäßregion und die untere Lendenwirbelsäule versorgen, und die können halt hier bei ihrem Übertritt durch die Faszie eben einklemmen bzw. dann irritiert sein, mechanisch und entzündlich, und können dadurch halt Schmerzen verursachen. In meiner Erfahrung ist das schon nicht so selten, und wir testen dann auch, wenn wir eben sozusagen mit anderen Methoden nicht weiterkommen, ob nicht vielleicht auch die Nervi Clonium die Schmerzursache sein können. Man kann die Nervi Clonium ganz gut mit so einem Nervenstimulator schon mal lokalisieren. Ne? Da wird also so eben mit Strom der Nerv erregt, und wenn der Patient halt dann eben den Schmerz im entsprechenden Bereich verspürt, dann kann man schlussfolgern, dass dann vielleicht doch diese Nervi Clonium die Ursache sind. Man kann ja auch im Ultraschall ganz gut diese Faszie sehen, die Doppelstruktur hier, ne? Hier auch in der Elastographie. Und man kann eben dann unter Ultraschallkontrolle eine Nadel direkt sozusagen in die Region platzieren und dann eben seine entsprechende Nervenblockade durchführen. Also auch eine sehr effektive Methode, wenn eben die Nervi Clonium die Schmerzursache sind. Alternativ kann man auch mit der Axomera, das habe ich auch schon im anderen Podcast erwähnt, mit dieser bioelektrischen Stimulationstherapie die Nervi Clonium behandeln. Und zwar, wie gesagt, hier sind diese Nerven, die kann man erstmal lokalisieren. Man kann dann wieder im Ultraschall sich die Faszie hier darstellen, sieht man sehr gut, und kann dann eben auch diese Akupunkturnadeln dann unter Sichtkontrolle in diese Faszie, in die Nähe der Nerven platzieren. Und das ist ja wichtig, dass wir eben nah an diesen Strukturen sind, weil auch mit dieser bioelektrischen Stimulationstherapie, sagen wir mal, erreichen wir einen bestimmten Bereich. Und da muss sozusagen, wenn man eben die Nervenblockaden durchführen will, natürlich auch die Nadel in der Nähe der Nerven platziert werden. Ja, und neben diesen unspezifischen Kreuzschmerzen haben wir auch den spezifischen Kreuzschmerz. Das hatte ich auch schon mehrfach erwähnt. Ne? Da gibt es also eine klare Ursache für die Beschwerden. Da gibt es morphologische Ursachen. Ne? Man sagt Facettengelenksyndrom, gibt es den diskogenen Schmerz, also aufgrund der Bandscheibe, dann Arthritis, Morbus Bastrop. Also gibt es viele klare Ursachen, aber auch funktionelle Beschwerden, so übermobile Segmente. Ne? Irgendwie ein Bewegungssegment wird überlastet und macht dann Schmerzen. Also man findet etwas in den Bildern, das ist wichtig. Und das, was man in den Bildern findet, stimmt oder kann auch den Beschwerden des Patienten zugeordnet werden, und die Untersuchungen bestätigen das aus. Also es muss wirklich alles stimmig sein, und dann kann man sagen, das ist ein spezifischer Kreuzschmerz, weil das und das ist genau die Ursache. Und ja, und dann kann man halt eben auch entsprechend Blockaden durchführen, wenn man eben sozusagen die Hinweise hat und jetzt das nochmal diagnostisch bestätigen will. Hier haben wir eben diese Blockade der Facettengelenke, das habe ich vorhin schon erklärt, ne? Wenn die Nadel platziert und der Bildwandler, es wird Kontrastmittel gegeben, und wenn eben der Kontrastmittelabfluss okay ist, dann wird eben ein Lokalanästhetikum injiziert. Und wenn eben der Patient dann angibt, am nächsten Tag, oh, super geholfen, ja, mindestens 50% der Schmerzen weg, dann kann man sagen, okay, das ist die Ursache. Und dann können wir zum Beispiel so eine Facettendenervation durchführen. Auch eine sehr effektive Methode, da wir eben entsprechend Nadeln, also kleine Sonden, an in diese Nerven, also den Ramus medialis, platziert. Und dann wird das Ganze eben hier erhitzt auf 80 Grad für 90 Sekunden. Und dadurch kann man sich vorstellen, wird der Nerv also verödet, als ob so ein Kabel durchschmort. Das Ganze ist auch ganz gut bewiesen, da gibt es ganz gute Datenlage dazu, gibt es also diese klassischen Meta-Analysen, haben wir gesagt, das ist eigentlich der höchste Evidenzlevel, gibt es mehrere sozusagen Veröffentlichungen, die eben zeigen, dass diese Methode effektiv ist. Na, hier zeigt sich, dass sozusagen die Methode was gebracht hat, so Placebo hat also nichts gebracht. Ich habe auch eine entsprechende Studie durchgeführt, weil die Facettendenervation ist, will ich mal so sagen, so ein bisschen die Methode, die ich auch sehr häufig praktiziere, und das kann man auch endoskopisch machen, manchmal sogar ein bisschen effektiver als die perkutane Technik, weil ich kann ein bisschen, sagen wir mal, mehr machen. Ich sage dann immer, das ist mehr so eine Behandlung des Facettengelenks und nicht nur eben eine Verödung des Nerven, weil ich kann die Kapsel ein bisschen schrumpfen, ich kann die Kapsel öffnen, ich kann die Kapsel spülen, Entzündungsmediatoren herausspülen etc. Ne? Kann das Ganze auch ein bisschen schrumpfen, also da habe ich mehr Möglichkeiten endoskopisch. Ne? Ist halt ein bisschen invasiver, als wenn ich da nur so eine Nadel platziere. Deshalb steht sich unbedingt immer an erster Stelle. Aber wenn eben die normale Nadeltechnik, würde ich mal sagen, jetzt nicht zum Erfolg gebracht hat, oder wenn wir im MRT vielleicht irgendwelche Zysten sehen oder so etwas, ist das wirklich eine sehr effektive Methode. Ja, hier sieht man dann nochmal ganz klar der Vorteil der Methode gegenüber Placebo. Und hier haben wir eben das Ganze mal so im Video dargestellt, ne? Das ist zum Beispiel die endoskopische Technik. Und da haben wir solche Zysten am Gelenk, so Synovialzysten. Ne? Hier ist eben dargestellt, das ist sozusagen diese Thermosonde, die wir an den Nerven platzieren. Ne? Und hier eben in diesem kleinen Video sieht man das eben. Ne? Hier eben, das ist ein Gefäß, und um das Gefäß herum sind viele Nerven. Und mit dieser Thermosonde kann ich eben sozusagen um das Gelenk herumgehen. Ich kann mir den Nerven darstellen und kann den letztendlich auch entfernen, also richtig mechanisch entfernen, damit eben das Problem dann wirklich längerfristig gelöst ist. Ich kann dann natürlich auch, das ist auch ganz wichtig, weil mit dieser Facettendenervation unterbreche ich die Nervenleitung, also die Schmerzweiterleitung. Aber ich habe noch nichts getan für die Ursache des Schmerzes. Wir haben schon gesagt, die Ursache des Schmerzes ist in häufigsten Fällen eben eine Entzündungsreaktion im Gelenk. Und wir haben eben diese Schmerzrezeptoren, diese Nozizeptoren, die eben diese Entzündungsfaktoren wahrnehmen und dann eben die Information Schmerz, also da ist was, ans Gehirn weiterleiten. Und ich will natürlich aber auch die Ursache behandeln und nicht nur das Symptom Schmerz. Und das kann ich eben zum Beispiel mit dieser Eigenbluttherapie, ne, also mit diesem plättchenreichen Plasma oder hier mit autolog Lovis-Plasma machen. Ne? Und dazu muss ich halt eben das Ganze direkt in das Gelenk applizieren. Ja, und dann stelle ich mir das Gelenk eben so im seitlichen, so einem schrägen Strahlengang dar. Hier sehen wir eben so, das ist so knapp 45 Grad, da kann ich in den Gelenkspalt reinschauen und dann muss ich natürlich auch die Nadel entsprechend im Gelenkspalt platzieren, kann ein bisschen Kontrast mit ihnen jetzt hier, um sicherzustellen, dass die Nadel im Gelenkspalt ist, und wenn das funktioniert, dann kann man so ja, zwischen 0,5 und 1 Milliliter in diesen Gelenkspalt injizieren, um eben dann diese Entzündungsprozesse zu hemmen. Wir haben auch hier die Möglichkeit dieser Behandlung mit Axomera, ne, also sozusagen, ja, ohne dass man jetzt irgendwie hineinstechen muss, mit einer Nadel was applizieren muss, und so, man da reichen dünne Akupunkturnadeln aus. Na, hier haben wir zum Beispiel eine Patientin mit so einem thorakalen Facettensyndrom und haben auch schon diese Veränderungen auch an den Wirbeln, aber auch hier an den Gelenken. Das sind diese Costavertebralgelenke. Ne, hier ist sozusagen die Rippe. Das Gelenk natürlich verändert, und da haben wir auch entsprechend die Nadeln platziert, und wir konnten auch zeigen, dass dadurch eine deutliche Schmerzreduktion auch um 50% erzielt worden ist. Dann eben das Iliosakralgelenk, darüber haben wir auch schon häufig gesprochen, ist gar nicht so selten, ne? Man sagt so für 25% der Rückenschmerzen ist das ISG verantwortlich. Und vor allem, wenn schon mal Rückenoperationen durchgeführt worden sind, dann steigt das bis auf 40%. Und wenn sogar eine Fixationsoperation durchgeführt worden ist, dann sogar auf 75%. Also ist schon ein durchaus häufiges Symptom. Und wir können natürlich auch entsprechende Untersuchungen durchführen. Wir sehen halt im MRT häufig eben dieses Knochenmarködem als Zeichen der Entzündungsreaktion oder hier mit auch diese Verdichtungen im Röntgen oder auch im CT. Manchmal sieht man aber auch nichts, muss man auch ehrlich sagen, ne? Weil es können auch Entzündungsprozesse in den Bändern sein, die sich nicht unbedingt im MRT sozusagen darstellen lassen. Aber auch dann ist es natürlich wichtig, auch zu klären, wenn Patienten Schmerzen im unteren Rückenbereich hat, kann es ein ISG-Syndrom sein. Und dann kann man eben entsprechend Blockaden durchführen. Hier haben wir zum Beispiel die Blockade der Nerven vorgenommen. Also jetzt nicht so wie hier, wo man direkt Cortison ins Gelenk spritzt, sondern die Nerven, da spritzen wir meistens nur lokal Anästhetikum erstmal, also als Testinjektion. Und wenn sich das sozusagen bestätigt hat, dass das ein ISG-Syndrom ist, dann kann man auch dort eine Denervation durchführen, indem man eben auch die entsprechenden Elektroden platziert an die entsprechenden Nerven und dann eben auch wieder das Ganze auf 80 Grad erhitzt für entsprechend 90 Sekunden und dadurch eben die Kabel unterbricht. Das kann man auch endoskopisch machen, wie gesagt, auch immer eine etwas effektivere Methode. Hier sehen wir eben sozusagen dieses Neuroforamen, ne? Also hier dieses, wo der Nerv rauskommt, ne? Und dann kann man mit dieser Elektrode natürlich so ein bisschen um das Neuroforamen herum die ganzen entsprechenden Nerven verschorfen und wir können eben auch so ein bisschen die Bänder schrumpfen, wir können auch wieder spüren. Hier sehen wir zum Beispiel so einen Nerven, ne? Also auch eine sehr effektive Methode. Auch hier die Möglichkeit der Behandlung mit Axomera. Ja, manchmal hat man ja nicht direkt eben halt eine Entzündung im Gelenk. Hier haben wir zum Beispiel so ein Ödem in der Muskulatur, ne? Kann auch ein kleiner Muskelfaserriss sein. Und dann kann man eben auch entsprechend die Elektroden, also diese kleinen Mini-Sonden, da entsprechend platzieren. Das kann man, wie gesagt, auch unter Ultraschallkontrolle machen und dann eben mit dieser bioelektrischen Stimulationstherapie behandeln. Und da sehen wir eben auch hier in diesem Fall wirklich eine gute Behandlung von 5 auf 3, womit man auch durchaus zufrieden sein kann, wenn eben die Schmerzen wirklich sehr stark sind. Ja, dann haben wir manchmal auch die sozusagen die Bandscheibe selbst als Schmerzursache. Und dann kann man natürlich auch versuchen, in die Bandscheibe selbst halt Entzündungsmediatoren, also antientzündliche Mediatoren zu applizieren, dieses ACP oder PAP, ne, also die Einblutungstherapie. Da wird also die Nadel direkt eben in die Bandscheibe appliziert. Das ist zum Beispiel positiv, wenn man eben solche Einrisse haben im Faserring, so in hyperintensen Zonen. Und dann versuchen wir sozusagen in der Bandscheibe den Heilungsprozess auszulösen. Ja? Ja, man muss mal aufpassen, ne, dass man wirklich dann eben halt gut platziert, weil hier kommt der Nerv raus. Ne? Also es ist wirklich wichtig, eben das Ganze entsprechend gut einzustellen, dass das dann auch wirklich effektiv ist. Und wenn man eben das Ganze dann halt gut eingestellt hat, dann würde man auch nochmal Kontrastmittel applizieren, um sicherzustellen, dass wir wirklich in der Bandscheibe sind und auch eben an der entsprechenden Stelle, wo eben halt sozusagen der Schaden ist. Ja, damit will ich mal zum Ende kommen, dass man sozusagen die Ausführungen zu den Stufentherapien des Rückenschmerzens, das sind hier so meine Kontaktdaten. Ich hoffe, das Ganze hat einigermaßen gefallen und Sie konnten ein bisschen was für sich entnehmen, vielleicht für Ihre Beschwerden, dass Sie mal drüber nachdenken, was könnte die Ursache Ihrer Beschwerden sein, was hat schon Ihr Arzt vielleicht unternommen, um Ihre Beschwerden zu lindern und was vielleicht noch nicht. Ja, und wenn Sie dann eine entsprechende Beratung haben wollen,
dann können Sie gerne zu uns kommen. Sie können auch gerne eben halt in meinen Podcast mal reinschauen und sich da eben zusätzlich informieren, um eben halt die einzelnen Therapiestrategien ein bisschen nochmal genauer zu beleuchten. Wir haben auch einen entsprechenden YouTube-Kanal, wo Sie halt diese Videos sehen oder eben auch auf Instagram oder Facebook oder auch auf X. Oder auch bei der Homepage, oder wenn Sie einfach mal anrufen oder eben mal eine E-Mail schicken, dann beantworten wir gerne Fragen und Sie können natürlich auch jederzeit bei uns in der Praxis vorbeikommen. Und jetzt nochmal hier zum Abschluss sozusagen zwei Prinzipien, die ich gerne nochmal betonen werde. Einmal dieses Best Praxis, das hatte ich schon erwähnt, ne? Es geht darum, die aktuell beste bekannte Methode, eine Aufgabe zu erfüllen oder ein Problem zu lösen, basierend auf Erfahrung, Evidenz und messbaren Ergebnissen. Das heißt, wir wollen immer erstmal mit den am besten funktionierenden Maßnahmen anfangen, die sozusagen die höchste Erfolgsquote haben. Trotzdem muss man sagen, ist die Erfolgsquote dann auch nicht immer 100%, sodass dann, wenn eben die besten Therapiemethoden versagen, man eben schauen muss, was gibt es für Alternativen. Und dann eben dieses Stufenprogramm, natürlich auch der sogenannten Eskalation der Therapiestrategien, dass man halt mit kleinsten Maßnahmen anfängt, natürlich erstmal mit den nicht operativen Maßnahmen, mit den konservativen Maßnahmen, mit den minimalinvasiven Maßnahmen, was die Injektionstechniken sind, aber auch diese Denervationstechnik. Oder man muss dann vielleicht doch mit kleinen Eingriffen anfangen und da sind in erster Linie auch diese endoskopischen Eingriffe. Oder wenn das nicht hilft, dann vielleicht doch etwas größere Operationen. Aber alles immer, wenn man bewiesen hat, was ist die Ursache des Schmerzes, weil wir wollen eben möglichst hohe Erfolgsquoten haben. Ne? Dann sind Sie Patient zufrieden, ich bin zufrieden, Sie empfehlen mich weiter und alles ist gut. Und das Zweite, was ich immer noch mal anführen möchte, ist eine Zitat von Albert Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Na, also es fügt sich dann dazu, was ich vorher gesagt habe, ne, wenn ich irgendwas mache und es hilft nicht, ja, dann macht es keinen Sinn, immer wieder das sozusagen zu tun, sondern da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eine falsche Diagnose gestellt, das ist gar nicht die Ursache des Schmerzes, deshalb hilft die Behandlung nicht, oder die Behandlung ist sozusagen ineffektiv, vielleicht doch eben zu wenig, ne, wir haben ja gesagt, diese Eskalation, minimalinvasive Technik, vielleicht muss ich doch eine kleine operative Maßnahme machen. Ja, hiermit will ich beenden. Es ist ja heute Silvester und wir haben dann morgen wieder ein neues Jahr, 2026. Ich wünsche allen erstmal einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich wünsche natürlich auch einen super Start im neuen Jahr. Ich wünsche allen Gesundheit, ich wünsche Erfolg und Lebensfreude und dass sie einfach immer schön in den Tag hinein leben können und sich letztendlich wohlfühlen und wir auch Frieden auf der Welt haben. Vielen lieben Dank. Wiederhören und tschüss. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.